Wenn jemand einem etwas mit ruhiger und sicherer Stimme verspricht, dann möchte man es einfach glauben.
Ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren. Es geht voran.
Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner ersten Regierungserklärung gesagt. Jetzt ist Sommer, 100 Tage Merz als Kanzler sind vorbei. Und wir fragen uns, wann man diese Veränderung denn endlich spürt. Das ist Machtspiel, der Politikpodcast von NZZ und Borst Stiftung. Jeden Donnerstag debattieren wir über das, was Deutschland bewegt.
Ich bin Beatrice Achterberg und ich sage, Friedrich Merz droht vor allem, an sich selbst zu scheitern.
Ich bin Sven Preger und finde, der Kanzler wollte unbedingt anders regieren als die Ampel. Davon merken die Menschen nur leider nicht so viel. Hallo Bea.
Hallo Sven.
Hallo Friedrich.
Ich habe diese Entscheidung nicht allein getroffen, aber es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss. Und ich verantworte sie auch allein. Ich kann sie aber auch nicht zur demokratischen Abstimmung stellen.
Ja, Merz hatte verkündet, jetzt vor ein paar Tagen keine Waffen mehr an Israel zu liefern, die in Gaza zum Einsatz kommen. Und ich glaube, man kann berechtigterweise sagen, das hat er grandios
Das hat er grandios hinbekommen, meinst
grandios
du?
Grandios umgesetzt, kommuniziert, entschieden, oder?
Das sehe ich natürlich leider ein bisschen anders. Also was wir da erlebt haben letzte Woche, war wirklich beispiellos für einen Kanzler.
Das musst du erklären.
Du hast es ja gerade gesagt, Merz hatte verkündet, keine Waffen mehr an Israel zu liefern, die in den Gazastreifen gelangen. Darüber könnte man jetzt nochmal separat streiten. Aber was mich da wirklich schockiert hat, ist, wie er vorgegangen ist. Also er hat das dann verkündet mit einer kurzen Pressemitteilung. Lars Klingbeil war offensichtlich an der Entscheidung beteiligt. Aber wer nicht beteiligt war, waren das ganze CDU-Spitzenpersonal, CSU-Spitzenpersonal, Markus Söder und die Unionsfraktion, die haben davon teilweise aus der Presse erfahren.
Naja, jetzt kann man ja sagen, solange er sich mit seinem Koalitionspartner, eben Lars Klingbeil, abstimmt und seinem Vizekanzler, ist das für die Politik nach draußen auch wichtiger als jetzt internes Parteigeplänkel.
Das würde ich jetzt noch gelten lassen bei so einer Lappalie wie, sagen wir, der Gasspeicherumlage, um mal ein schönes Wort zu benutzen. Aber man sollte mitdenken, dass die deutsche Staatsräson, das Bekenntnis zu Israel, dieses unbedingte Einstehen für Israel ist ja so die DNA der Union. Also damit verbünden die sich wirklich extrem. Wer mal bei Parteitagen war, ich war öfter bei Parteitagen, der weiß, dass da oft, also in den nach dem 7. Oktober hingen überall Israel-Flaggen. Auch für die Junge Union, den Jugendverband der CDU ist es unglaublich wichtig. Und da so eine Kehrtwende einzuleiten, ohne jemandem Bescheid zu sagen, außer Lars Klingbeil und noch der Außenminister Joe Bardepool wusste halt auch noch Bescheid, das ist wirklich ein Ding.
Ich verstehe das, aber es ist ja nicht die Aufgabe des Kanzlers, ausschließlich Politik für seine Partei zu machen. Also mal jenseits der Sachfrage, die man ja debattieren kann, ist es ja trotzdem wichtig, jetzt auch in der Situation vielleicht mal zu sagen, und da ist ja mit ein paar Experten auch auf Linie, die sagen, diese, also ich weiß gar nicht, ob es eine Kehrtwende ist, das ist ja nochmal eine politische Beurteilung des Inhalts, aber es war überfällig, das mal anzupassen. Und ja, da musst du als Kanzler im Zweifelsfall auch mal eine Entscheidung treffen und die auch kommunizieren. Und vielleicht ist es auch eine innere Größe der Partei, dann mal zu akzeptieren, ja, das ist eine Richtlinienkompetenz, die auch so kommuniziert wird. Und dann gehen wir auch mit und fallen ihm auch nicht in den Rücken, sondern stützen ihn.
Ich würde da mitgehen, wenn es zur Parteilinie passen würde. Also zum Beispiel die Kehrtwende in der Migration, die Merz mal angekündigt hat im Bundestagswahlkampf nach Aschaffenburg, war auch nur mit wenigen Leuten abgesprochen. Und die Kehrtwende in der Migration hat sich ja die Partei gewünscht und die Fraktion. Bei Israel ist es jetzt genau das Gegenteil. Das hat sich niemand gewünscht, das hat niemand so vertreten. Und es ist einfach ein Bruch mit den Werten der CDU und der CSU. Und das hätte er unbedingt besprechen müssen.
Aber vielleicht ist das auch eine Überbewertung. Also vielleicht ist der Bruch gar nicht so groß. Vielleicht ist es auch ein bisschen kleiner als das. Und wenn man mal so ein bisschen historisch schaut, also ich denke an solche Leute wie Angela Merkel, Gerhard Schröder, also Menschen, die vor ihm im Amt waren, da gab es auch immer mal wieder Momente und Entscheidungen, die man bei Schröder, man denke auch da um die Debatte des Irakkriegs, auch er war an Punkten, wo er recht einsame Entscheidungen in dem Amt fällen musste. Also vielleicht gehört es auch ein bisschen zum Amt dazu. Und jetzt da eine Riesendebatte draus zu machen, nutzt auch der Partei, nutzt dem eigenen Kanzler in dem Moment auch nicht.
Aber wenn die halt das nicht thematisieren würden, würden die sich ja selbst total unglaubwürdig machen, weil die haben ja dieses Thema auch immer im Wahlkampf und in vielen Reden und so weiter vor sich hergetragen. Und man hat es ja gesehen an den Reaktionen. Es gab einen Gastbeitrag vom CDU-Politiker Joe Cialo noch am selben Tag der Presseerklärung in der Bild-Zeitung, wo er sich von dem Vorgang distanziert hat. Auch andere Leute aus dem Lager Merz haben sich sehr schnell distanziert und haben gesagt, sie gehen da nicht mit. Auch die CSU hat gesagt, sie ist an dieser Entscheidung nicht beteiligt und trägt die nicht mit. Und das ist für einen Kanzler ja ein wirkliches Debakel, wenn es weder die Partei noch die Schwesterpartei mitträgt.
Jetzt muss man ja sagen, deine Haltung und auch deine Kritik, da bist du ja nicht alleine. Also es wird ihm ja doch auch sehr viel vorgeworfen. Was ich immer so interessant daran finde, ist, dass er als Kanzler sich gerade über die Kommunikation der Ampel immer sehr lustig gemacht hat. Also anders natürlich im Sinne von, die sind überabgestimmt und kommen zu keiner Entscheidung. Aber eigentlich hat er immer auch gesagt, die Kommunikation in der Summe ist schlecht. Und genau das Gleiche macht er jetzt auch. Also man kann den anderen immer vorwerfen, die haben ganz schlechte Kommunikation, aber bei ihm scheint Kommunikation auch wirklich Glückssache zu sein. Und offenbar nach innen wie auch nach außen, weil es ja dann doch irgendwie auch zusammenhängt. Das finde ich irgendwie so ganz interessant, dass man dann doch merkt, ja, er hatte doch lange genug Zeit, sich an der Ampel abzuarbeiten. Da muss man doch auch Dinge angehen, die eine bessere Kommunikation irgendwie machen. Es ist nicht das alles Entscheidende in der Politik, das ist mir schon klar. Aber das finde ich schon sehr auffällig, so den anderen das sehr leicht vorzuwerfen und gleichzeitig dann auch nicht anders anzugehen.
Also unterm Strich hat es ja dazu geführt, dass seine eigenen Leute ihm öffentlich in den Rücken fallen müssen. Und das kann man einfach nicht mehr verargumentieren, würde ich sagen.
Ja, lass uns einmal gucken, wie reagiert denn jetzt so die Partei? Man hat ja Leute, die sich dann eigentlich dazu äußern mussten. Und du, wir beide müssen jetzt schon lachen, weil wir natürlich auch ein bisschen wissen, auf wen wir jetzt hinaus wollen. Was sagt denn Jens Spahn dazu, Bea?
Also Jens Spahn war wirklich mein Favorit. Jens Spahn ist nicht ganz unwichtig. Er ist Fraktionschef der Union. Und er hat sich 3 Tage Zeit gelassen, um sich zu dem Vorfall zu äußern. Und das klang dann ganz interessant.
All dies hat den Bundeskanzler, hat die Bundesregierung in einer schwierigen Abwägung zu der vertretbaren Entscheidung bewogen, bis auf Weiteres die Lieferung von Waffen an Israel auszusetzen, die in Gaza zum Einsatz kommen können.
Er unterstützt doch den Kanzler da.
Man muss jetzt nochmal Politikersprech in normales Deutsch übersetzen. Also wenn Jens Spahn sagt, das war eine vertretbare Entscheidung, dann heißt das, das war für ihn ganz und gar nicht vertretbar. Also das ist die größtmögliche Distanzierung im Politikersprech, die es gibt. Und er hat dann auch noch gesagt, dass man sich bemüht, diese Waffenlieferung wieder zu starten in absehbarer Zeit. Also mehr Distanzierung von einem Fraktionschef gegenüber dem Kanzler, ohne ihm offen in den Rücken zu fallen, geht eigentlich nicht. Das war alles in diesem Statement versteckt.
Ich hack noch mal so ein bisschen auf meiner These rum, auch da wieder der Ampel immer vorzuwerfen, dass die innerlich gespalten ist. Und jetzt haben wir einen Fraktionsvorsitzenden der CDU, eben Jens Spahn, der jetzt, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, nicht zum allerersten Mal Probleme bereitet. Ich erinnere an sowas wie, hat der Fraktionsvorsitzende eigentlich dafür gesorgt, dass die CDU-Fraktion ganz sicher hinter der Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf gestanden hat? Und was ich nur meine, es führt halt zu einer ähnlichen Bewegung wie bei der Ampel. Also die SPD ist nachhaltig verärgert, ist noch vorsichtig ausgedrückt. Also Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas hat im ARD-Sommerinterview sich zumindest mal ein bisschen Luft gemacht.
Das Vertrauen ist angeschlagen und ich kann auch nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen und wir werden darüber auch noch sprechen.
Drohung.
Das war eine eiskalte Drohung.
Nein, ist das so verspannt? Du beobachtest das natürlich, jetzt bist du gerade bei uns in Zürich, beobachtest das aber sonst auch in Berlin. Also kriegst du irgendwie von hier aus auch mit, wie die, ich weiß nicht, zerstritten sind, wenn man das sagen kann? Weil ich so denke, wie sehr ist das doch wieder rumgeampelt?
Tatsächlich würde ich sagen, dass die Koalition, also CDU, CSU mit der SPD, gerade das kleinere Problem für Friedrich Merz ist. Frau Baas hat sich ein bisschen enttäuscht geäußert, aber mit Lars Klingbeil funktioniert das ja ganz gut im Großen und Ganzen. Die Richterwahl vielleicht vorsichtig ausgeklammert. Aber sein aktuelles Problem ist wirklich Partei und Fraktion.
Wenn man jetzt nochmal sieht, wir zeichnen das jetzt am Mittwochmorgen auf. Gestern Abend, also am Dienstag, war nochmal ein Krisentreffen abends im Kanzleramt. Und das war vor allen Dingen auch nach innen gerichtet. Also da scheint es tatsächlich, was so seine Kommunikation angeht oder vielleicht auch die inhaltliche Positionierung, ordentlich Reibung zu geben. Wo er, bin ich gespannt, wie du jetzt reagierst, geliefert hat in den 100 Tagen, Friedrich Merz meine ich jetzt, ist Migrationspolitik.
Meinst du es ernst?
Ich glaube, wenn man sagt, wie war das gefühlte Versprechen, so würde ich argumentieren, zu sagen, da wird sich etwas verändern, da werden wir eine andere Migrationspolitik haben als vorher, sowohl in der gesellschaftlichen Debatte als auch Stichwort Zurückweisung an den Grenzen. Ja, da hat sich deutlich etwas getan, sowohl in dem, was an den Grenzen zum Beispiel passiert, Stichwort Zurückweisung, aber auch wie die gesellschaftliche Debatte geführt wird. Ja, würde ich schon sagen, dass er da in seinem Sinne, in Anführungszeichen, geliefert hat.
Du hast recht. Die Zurückweisung an den Grenzen oder der Grenzschutz wurde verlängert und der hat sich auch verschärft. Trotzdem, im März hat ja wirklich ein Wahlkampf mit dem Thema Migration gemacht und der hat ein Versprechen gegeben und das war, sobald er im Amt ist, werden alle Schutzsuchenden, das sind alle Leute, die Asyl in Deutschland wollen, an den deutschen Außengrenzen zurückgewiesen. Und das hat er nicht eingehalten, weil noch immer kommen Leute, die das Wort Asyl sagen, nach Deutschland, sind am Asylverfahren und das dauert dann sehr lange und sie werden dann mutmaßlich nicht abgeschoben. Und wir haben immer noch sehr viele Asylanträge. Das sind jetzt so im ersten Halbjahr 70.000.
Das ist aber ein Rückgang um 50% fast.
45%. Aber du hast recht, es ist stark zurückgegangen. Das hat auch mit der Lage in Syrien zu tun. Trotzdem war ja sein Versprechen, alle Schutzsuchenden zurückzuweisen. Und da muss ich jetzt einfach knallhart sagen, das hat er nicht eingehalten. Und auch sonst, es wurden Abschiebungen nach Syrien versprochen. Auch da ist noch nichts passiert. Auch von Abschiebezentren für Ausreisepflichtige. Wir haben über 200.000 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland. Da passiert sehr wenig. Also ich finde tatsächlich, Alexander Dobrindt macht als Innenminister einen guten Job, aber es wurde mehr versprochen und nicht gehalten.
Jetzt muss man vielleicht einen Punkt rausheben. Also das ist so der Umgang mit Wahlversprechen. Ich glaube, da gibt es eine typische Dynamik, von der ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir Journalisten nicht manchmal so eine Doppelmoral haben. Also was ich damit meine ist, Politikerinnen und Politiker versprechen im Wahlkampf sehr, sehr viel. Also einerseits, weil es Positionen zuspitzt, andererseits, weil klare Botschaften besser kommunizierbar sind. Und jetzt gibt es einen Teil von Menschen, die ahnen oder wissen, dass das so nicht umzusetzen ist. Dazu gehören die Politiker selbst, dazu gehören aber wahrscheinlich auch wir Medien. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass manchmal wir sagen, ah ja, das kann man ja nicht umsetzen, das weiß ja jeder, dass das nicht geht. Die Bevölkerung weiß das aber eben nicht. Aber es ist etwas, was zum typischen politischen Spiel gehört. Und wir werfen es Politikern dann vor, wenn es uns passt. Und wir sagen, naja, so viel war ja nicht umsetzbar, weil klar war, dass das nicht geht, wenn uns das passt. Und gleichzeitig natürlich hat das einen Effekt auf die Menschen. Die sind höchstwahrscheinlich enttäuscht, weil die Ankündigung größer war als das.
Richtig, und ich würde halt entgegenhalten, beim Thema Migration ist man halt all in gegangen und hat halt wirklich so ein Versprechen abgeliefert und man erinnere sich zurück, es war nach dem schrecklichen Anschlag von Aschaffenburg, wo zwei Menschen, ein zweijähriges Kind von einem Asylbewerber getötet wurden, dass Friedrich Merz sich vor die Presse gestellt hat und gesagt, sobald ich Kanzler bin, am ersten Tag werden alle Schutzsuchenden zurückgewiesen und das ist halt so ein hohes Versprechen, er hätte dann schon wissen müssen, dass er es nicht einhalten kann, also wenn man so ein Versprechen gibt vor den Medien und das dann nicht einzuhalten, ist, finde ich, wirklich ein Versagen. Also das war ja jetzt nicht so Parteiprogramm, was man nachlesen kann oder was man am Wahlstand sagt, sondern das hat er sehr bewusst so formuliert.
Was ich mich dabei manchmal frage, ist so, wie würde man agieren, wenn man in seinen Schuhen stecken würde? Also ja, vielleicht hast du recht, man muss das nicht so konkret versprechen in dem Moment, aber andererseits war genau diese Situation eine sehr aufgeladene, auch um die Menschen in dem Moment, also zu beruhigen ist jetzt so das falsche Wort und vielleicht auch ein komisches Politikverständnis, dass man Bürgerinnen und Bürger so unbedingt ruhig halten muss oder so. Aber diese...
Er hat den Menschen gezeigt, er versteht
genau,
sie.
Genau, ich verstehe euch, ich will in die Handlung gehen oder so. Und ja, es ist übers Ziel hinausgeschossen, aber manchmal frage ich mich auch so, was wäre eine bessere Alternative gewesen für ihn, um anders zu handeln oder so zu agieren, auch um ihn fair zu beurteilen. Das heißt gar nicht, dass das alles super ist.
Es ist ja nicht das einzige Versprechen, das er nicht gehalten hat. Ja. Es gab da auch noch das Versprechen der Schuldenbremse, auch CDU, CSU, DNA nicht eingehalten. Und dann gibt es noch kleinere Sachen wie die Senkung der Strompreissteuer. Auch das wurde nicht umgesetzt. Also er wird langsam wirklich zum Wortbruchkanzler.
Das bringt uns einmal nochmal auf das zweite große Thema, was im Wahlkampf eine Rolle gespielt hat. Ich habe eine Zahl nochmal rausgesucht. Tatsächlich ist es so, dass mehr als ein Drittel der deutschen Industrie zu wenig Aufträge hat momentan. Und jetzt kommen noch in den vergangenen Wochen die Riesendebatten und auch Auswirkungen von Trumps Zöllen irgendwie dazu. Also im Wahlkampf war Wirtschaft neben Migration eben das große Thema. Und wenn man sich Umfragewerte oder Beliebtheitswerte anguckt, dann sind die ja durchaus auch davon mitgeprägt, wie es Menschen selbst wirtschaftlich geht. Also geht es mir besser als vor einem Jahr und wie viel habe ich im Portemonnaie? Und wenn man jetzt gerade mal schaut, ist es so, dass 2/3 der Deutschen tatsächlich unzufrieden mit der Arbeit von Friedrich Merz sind. Das ist schon eine katastrophal schwierige Zahl. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass unter anderem das Personal, was er aufgestellt hat, und damit will ich auf die zuständige Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hinaus, tatsächlich ganz häufig auch nur mit Blabla um die Ecke kommt.
Deutschland muss wieder wettbewerbsfähig werden. Wir müssen wieder ins Wachstum kommen und wir müssen wieder gewinnen, in Klammern wollen. Und dafür ist die Bundesregierung angetreten und wir haben heute ein großes Paket geliefert.
Sorry, aber das ist so, ich weiß, es gibt immer wieder Politikersprech und ich will sie da jetzt nicht isoliert herausheben, aber das ist so typisch auch für ihre Tonalität. Das ist so, Leute auf Augenhöhe mitnehmen, wir müssen Deutschland wieder nach vorne bringen, Arbeit muss sich wieder lohnen, Investitionen, das ist so blabablups. Da darf man sich dann irgendwie auch nicht beklagen, wenn die Leute die Kompetenz nicht spüren.
Das finde ich jetzt tatsächlich, also das war ein Blabla-O-Ton auf jeden Fall, aber ich finde es im Fall von Frau Reiche etwas unfair, weil die Frau kommt, und das beklagt man ja oft bei Politikern, dass sie eigentlich kaum Berufserfahrung haben. Die Frau kommt wirklich aus der Wirtschaft, sie war Energiemanagerin, hat den Job für dieses Ministeramt aufgegeben, verdient eventuell da sogar ein bisschen weniger.
Wahrscheinlich verdient sie als Ministerin weniger als Führungskraft in der Wirtschaft, ja.
Und sie hat halt leider das unglückliche Los, dass dieses Wirtschaftsministerium sehr beschränkt ist inzwischen. Also sie hat wenig Gestaltungsraum, das liegt eher im Arbeitsministerium. Und ich finde, sie macht da schon ganz gute Vorschläge. Sie will zum Beispiel, ein bisschen technisch jetzt, aber Photovoltaikanlagen nicht weiter subventionieren. Wir haben ja so einen wahnsinnigen Subventionsdrang in Deutschland. Also sie bricht da etwas mit dieser Habeck'schen Politik der, wenn ich jetzt Planwirtschaft sage, guckst du mich böse an. Also ich finde, sie tut so das Beste, was man in diesem Ministerium machen kann. Und eigentlich möchte ich jetzt gern wieder Friedrich Merz ein bisschen die Schuld geben, weil er ist ja auch verantwortlich für den Zuschnitt der Ministerien. Und wer sich noch erinnert, das Wirtschaftsministerium wurde seinem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann angeboten. Der hat das abgelehnt. Und wenn wir schon über Gehälter sprechen, selbst wenn man in der freien Wirtschaft mehr verdient, ist ein Ministerposten jetzt nicht nur schlecht. Und es hat einen Grund, dass der Generalsekretär das ablehnt. Und er hat halt im Hintergrund erklärt, das ist eigentlich ein Ministerium ohne Kompetenzen. Und er kann da den Politikwechsel, den er ja auch immer wirklich leidenschaftlich versprochen hat, nicht umsetzen. Er wollte viel lieber das Arbeits- und Sozialministerium beziehungsweise das zu einem Superministerium machen, weil er da sehr viel Möglichkeit zu Veränderung gesehen hat. Und das Arbeitsministerium ging aber an die SPD. Und da sehe ich den Fehler bei Friedrich Merz. Der hätte da besser verhandeln müssen mit einer 14%-Partei oder was auch immer die SPD im Bundestagswahlkampf gerade noch erreicht hat mit Hängen und Würgen. Also die haben ja mit 7 Ministerien von 17 wirklich einen großen Zugriff erhalten.
Ich erinnere mich noch daran, dass auch Friedrich Merz unter anderem der Ampel immer vorgeworfen hat, dass diese komischen Zugeständnisse und Zuschnitte und Kompetenzgerangel ja so ein Durchregieren auch gar nicht so gut möglich machen. Und irgendwie erkenne ich auch da das wieder. Also wo man sagen muss, ja, das ist doch dasselbe in anderer Zeit umgesetzt. Das ist doch auch was, was man ahnen muss, wenn man in die Koalitionsverhandlung geht. Zumindest zu sagen, ja, natürlich muss ich Zugeständnisse machen. Aber in dem Moment, wo 1, 2, 3 Themen besonders wichtig sind, muss ich doch darauf achten, dass die Kompetenzen ausgestattet sind, dass genau das nicht passiert oder so wenig wie möglich. Also da muss ich mich doch wirklich fragen, wie kann jemanden, der ein solches Amt übernimmt und da auch seine Mannschaft zusammenstellt, wie kann das passieren? Das ist schon hart an der Grenze zu, also professionell sieht anders aus.
Ich hatte den Eindruck, er war dann froh, dass er als Kanzler gewählt war. Er hat ja auch 2 Anläufe gebraucht oder jetzt je nachdem, wie man, ob man jetzt die Wahl zählt oder insgesamt seine Versuche, Kanzler zu werden. Dann waren es sogar 3 Versuche. Und er war dann so glücklich, dass er dem Kanzleramt so nahe ist, dass er sich in den Verhandlungen hat ein bisschen über den Tisch ziehen lassen von der 14% SPD. Und nicht genug darauf geachtet hat, dass er die Ministerien mit seinen Leuten besetzt. Also, um nicht ganz unfair zu sein, das Innenministerium ist natürlich sehr wichtig für die Migrationswende und das hat die CSU. Also er hat jetzt nicht alles Lars Klingbeil überlassen, aber sie sind dann doch sehr gut weg gekommen bei den Ministerien, bei den Posten.
Jenseits dessen, dass wir jetzt ja auch, sagen wir mal, Strategie, Kommunikation, politische Kultur kritisieren, finde ich schon noch einen inhaltlichen Punkt auch wichtig. Also Friedrich Merz hat eine klare, marktliberale Wirtschaftswende versprochen. Und wenn man dann guckt, ist das wirklich passiert? Also dann in minimalen Teilen. Ja, es gibt ein bisschen Steuererleichterung für Unternehmen, aber es ist...
Ab 2028 wohlgemerkt.
Genau, genau, das dauert auch noch einen Moment und wer weiß, wo die Wirtschaft dann steht. Aber es ist nicht eine wirtschaftsliberale Wende hin zu Unternehmen stärken, Staat stärker rausnehmen, Unternehmen unterstützen. Das ist es eben nicht. Und das war das inhaltliche Versprechen.
Privatpersonen vielleicht mal steuerlich entlasten.
Genau. Und das nicht zu machen, schafft einerseits Frust bei den Menschen auf einer Privatebene, aber eben andererseits auch, wie willst du dann eine Wirtschaftstransformation beziehungsweise den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken? Und sorry, also... Du hast vorhin auch gesagt, Israel ist sehr nah in den Werten der CDU. Genauso ist es aber auch eine Wirtschaftskompetenz. Also das sollte so nicht passieren.
Das ist völlig richtig. Da liegt der Fehler für mich leider schon im Koalitionsvertrag. Der war halt schon sehr mutlos, was die sogenannte Wirtschaftswende angeht. Tatsächlich versuchen sie ja, den Koalitionsvertrag abzuarbeiten, aber es ist halt schon so ein kleiner Wurf, was die Wirtschaft angeht. Und ich meine, 1% Steuersenkung für Unternehmen ab 2028, das ist halt noch so lange hin. Was sie geschafft haben, sind die Abschreibungen für Unternehmen. Das ist auch wirklich nicht schlecht, aber es reicht halt nicht, um Deutschland wieder zu einem wirklich attraktiven Industriestandort zu machen.
Und wir reden über dieses übergeordnete Ziel von 2% Wirtschaftswachstum, wo alle Expertinnen und Experten Nase rümpfen bzw. kurz auflachen, weil das sowas von nicht erreichbar ist, zumindest in 25. Sind wir zu streng? Also im Sinne von, es sind 100 Tage. Oder sind die Muster dann doch erkennbar, wo man sieht, ja, aber wenn das jetzt nicht aufgegleist ist, dann wird das eben auch wahrscheinlich nichts.
Ich muss leider Pessimistin bleiben. Ich finde diese Muster, ich ahne, dass diese Muster sich fortsetzen. Also man hat viel versprochen, aber man kann mit diesem Koalitionspartner SPD wenig umsetzen und die SPD macht halt auch von ihrer Pole-Position Gebrauch, ne? Also die wissen, aus dieser Koalition kommt man jetzt nicht raus. Es gibt nach rechts eine Brandmauer, also zur AfD, eine Minderheitsregierung. Darauf hat Friedrich Merz sicher keine Lust. Und von daher muss er alles mit dem Vizekanzler Lars Klingbeil abkaspern, ob er will oder nicht.
Was er kann, also Merz meine ich jetzt, darüber haben wir hier im Podcast auch immer mal wieder schon gesprochen, ist dann tatsächlich Außenpolitik. Also ich denke an sowas wie... Der Auftritt im Oval Office, oft besprochen, war nicht schlecht, war auch strategisch klug. Da hatte er auch seinen Impuls unter Kontrolle, jetzt unbedingt was sagen zu müssen. Da hat er sich sehr klug verhalten. Deutschland als verlässlicher Partner in der EU, Mittel in die Rüstung, Sicherheitspolitik Europa. Also da gibt es schon eine ganze Menge von Punkten, wo man sagen muss, da hat er sich positioniert. Was ich daran spannend finde, ist, ich würde ja sagen, das, was er selbst auch will, kann er dann auch offenbar. Also Außenpolitik war ihm persönlich immer wichtig, er wollte sich auch immer auf dieser großen Bühne inszenieren und da funktioniert das auch einigermaßen. Ich weiß, die innenpolitischen Themen sind nicht immer die leichteren, schon klar, aber wenn man jetzt mal drauf guckt, das ist das Feld, was ihm besonders wichtig ist und hier funktioniert es einigermaßen.
Das stimmt tatsächlich und wir sitzen ja gerade in Zürich und haben einen Eindruck davon.
Und sind neutral in der Schweiz, wir sind neutral.
Wie das ist, wenn das schief geht mit den Zöllen bei Trump. Also kurz zur Erinnerung.
Stichwort 38% Zölle für die Schweiz.
39% auf die Rolex zukünftig, die in die USA geht.
Ja, das geht natürlich nicht.
Genau, also du hast völlig recht. Außenpolitisch hat er eine gute Figur gemacht. Er hat sich gut geschlagen bei Trump. Und ja, man sieht, wenn es ihm wichtig ist, dann kann er es auch. Aber, und auch in der EU macht Deutschland jetzt wirklich wieder eine bessere Figur, spielt wieder eine wichtigere Rolle.
Hat sich das Thema auch geholt, im Sinne von, er macht es zur Chefsache und offenbar auch mit weniger Abstimmungsreibungsverlust. Immerhin, wir wissen, die innenpolitischen Themen sind schwieriger abzustimmen, aber da macht er ja offenbar auch nach innen einen besseren Kommunikationsjob.
Richtig, und dann fragt man sich aber, warum kann er es bei so wichtigen Themen wie der deutschen Staatsräson nicht? Also der Vorgang könnte... ja sogar richtig sein. Der Druck in der EU auf Deutschland wurde ja auch immer größer. Aber warum spricht er das nicht besser ab? Dass das zu einer Rebellion führt innerhalb der Unionsreihen, das müsste jedes Kind wissen. Also nicht wortwörtlich jedes Kind, aber jeder, der sich mal mit der CDU beschäftigt hat.
Ein No-Brainer innerhalb der CDU müsste das irgendwie sein.
Exakt.
Wenn wir da jetzt einen Strich drunter machen, also wir haben versucht, die wichtigsten Felder einmal abzuarbeiten, sowohl was jetzt die aktuelle Israel-Politik angeht, aber natürlich auch Migrationspolitik, Wirtschaftspolitik, Außenpolitik. Kippt der Kanzler?
Ich glaube, die Fraktion der Union hat kein Interesse daran, dass jetzt so frühzeitig die Regierung scheitert. Also das wäre ja wirklich katastrophal und das wird sie jetzt auch nicht an diesen Themen. Aber sowas wie dem Bruch mit der deutschen Staatsräson, das kann er sich nicht noch einmal leisten. Dann ist er wirklich mehr als angeschossen. Und schon als das passiert ist, wurde in CDU-WhatsApp-Gruppen über einen Nachfolger spekuliert. Ich sage halt nicht, dass das sofort passiert, aber das hat wirklich für sehr viel Ärger gesorgt in den eigenen Reihen. Und die Reihen tragen ihn halt mit als Kanzler, ne? Die stimmen mit ihm ab oder eben nicht. Und er ist auf diese Leute angewiesen.
Was muss er denn besser machen? Also heißt das so wirklich, manchmal kannst du ja dieselben Entscheidungen durchsetzen, hast aber vorher mehr in deine eigene Partei reingehört und die Leute mal, würde man sagen, so abgeholt und mal die Bedürfnisse abgefragt, vielleicht auch mehr erklärt und dann hast du dir darüber auch das Vertrauen geholt, dass die mit dir stimmen. Also ist das eins, mehr Investition in innere Kommunikation, das muss er ja nicht selbst machen, das kann er auch delegieren, Stichwort Fraktionsvorsitzender und Jens Spahn. Also das wäre eins, was könnte er noch anders machen?
Ich glaube, er braucht ein besseres Team, das ihn vor solchen Fallen warnt, aber das wird er jetzt mutmaßlich nicht mehr auswechseln.
Aber Team meinst du auf Ministerebene oder meinst
Nein,
du auf Beraterebene?
Sein Beraterteam, auch sein Büroleiter und so, die waren in diesen Entscheidungen ja involviert und die haben ihn offensichtlich nicht gewarnt oder nicht genug gewarnt.
Hm. Okay, aber dann was bleibt dann für ihn?
Oder sich besser mit Markus Söder absprechen, der weiß halt, wie es geht. Wenn man Markus Söder fragt.
Wenn man Markus Söder glaubt vor allen Dingen. Ja. Letzte Frage an uns beide. Wenn wir auch da Bilanz ziehen, wer ist denn das bessere Paar? Also Friedrich Merz und Lars Klingbeil? Oder doch, Achtung, schwere Politik, die jetzt kommt, Julia Klöckner und Jörg Pilawa für diesen Sommer?
Also Friedrich Merz und Lars Klingbeil nennen sich ja schon beim Vornamen.
Meinst du Julia Klöckner und Jörg Pilawa?
Ich glaube, die sitzen sich
nicht.
Noch.
Sie, Frau Klöckner. Oder es ist so ein Hamburger, Sie Julia und Sie Jörg.
Fände ich schön.
Das war Machtspiel. Mein Name ist Sven Preger.
Mein Name ist Beatrice Achterberg. Anregungen, Kommentare und natürlich Beiträge zur Debatte gerne per Mail an machtspiel@nzz.de.
Noch mehr Links zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir sind dann kommende Woche auch am Donnerstag mit Machtspiel wieder da. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao.
Tschüss.